Hochoffiziell herzlich willkommen bei unserem Live-Pow-Comic-Podcast Moving Panels. Und unser Thema ist heute Scott Pilgrim. Das ist tatsächlich ein Thema, das wir uns relativ kurzfristig überlegt haben, weil dieser Slot sich noch vor kurzem ergeben hat, aber den wir schon länger auf dem Schirm hatten. Und ja, gibt's vorweg irgendwelche Fragen, weil die Gelegenheit habt ihr ja sonst, wenn ihr an euren elektrischen Endgeräten seid, nicht. Zum Format, zum Ablauf, zu unseren Personen, bitte. Das ist eine sehr gute Frage. Die liegt vor allem in lizenzrechtlichen Gründen und der Tatsache, dass wir nicht bei Funk und Fernsehen sind, begründet.
Und ich bin ein erbärmlicher Musiker.
Auch das.
Und außerdem sind die technischen Voraussetzungen, über die wir hier schon gesprochen haben, sagen wir mal rudimentär vorhanden. Das wäre auf der DATEV-Bühne vielleicht besser gewesen.
Bevor
das Dach eingesackt ist.
Und 400 Hektoliter über die Elektronik ergossen hat.
Man weiß es aber nicht so genau.
Genau.
Also, ich meine, bei der Musik, die wir da den ganzen Zeit gedudelt haben, weiß man auch nicht so genau, was die Boxen hergegeben hätten. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, auf der DATEV-Bühne ohne die Verstärkung durch Lautsprecher hätte man uns in der letzten Reihe wahrscheinlich nicht mehr verstanden. Hier drin funktioniert das ganz gut. Von daher aber Musik, nicht dran zu denken. Auch Bilder an die Wand zu werfen, wäre nur theoretisch möglich gewesen. Praktisch ließ es sich nicht einrichten. Davon abgesehen hättet ihr Genickstarre bekommen, wenn ihr die ganze Zeit so euch. Wir hätten sie gesehen, ihr vielleicht nicht. Aber ich glaube, Podcast ist ja normal auch ohne Bilder.
Ja.
Anders als YouTube, wo ich ja mehr unterwegs bin, da sind Bilder. Zur Folter all derer, die zuschauen müssen. Aber ja, da.
Wir haben uns da auf unsere Kernkompetenzen beschränkt.
Genau.
Ja. Kernkompetenz.
Das ist, ja. Für alle, die es nicht wissen, damit wir den Werbeblock gleich am Anfang abfespannen, außer dass ich bei den Moving Panels dabei bin, mache ich auf YouTube etwas, das heißt Comics und Bier. Und erstaunlicherweise geht es dabei um Comics und Bier. Bierbesprechungen, Comic, ja, ist ja mindblowing. Bierbesprechungen, Comicbesprechungen, Bier-Interviews, Comic-Interviews. Werbeblock beendet.
Wir wären gleich auch noch dazu gekommen, aber von dir klingt es nochmal viel schöner.
Ja, dann Scott Pilgrim. Ja.
Wir machen den nicht, weil ich zufällig auch Redakteur beim Panini Verlag bin, sondern es ist einfach so, wir reden generell einfach dann über Comics, die zu Filmen geworden sind, in welcher Form auch immer. Und das ist bei Scott Pilgrim einfach der Fall. Und die Idee, Scott Pilgrim zu machen, kam, wenn auch kurzfristig, von den Herrschaften. Ich hätte das gar nicht vorgeschlagen.
Aber auch nicht mitbekommen, dass du der Redakteur davon warst, aber gut.
Ja, das ist, aber ich
ist
denke,
auch vielleicht auch gut.
Wir können es vielleicht nicht verheimlichen. Ich bin der Redakteur, ja. Ich bin der Redakteur dieses Bandes. Aber das ist tatsächlich, hat es sicher so eine Komponente, wo ich ein paar Sachen einbringen kann, die man nur dann einbringen kann, wenn man ein Redakteur des Bandes ist.
Ich würde mal damit starten für die vermutlich eher wenigen Leute, aber immer noch vorhandenen, die gar nicht mit der Geschichte vertraut sind, was Scott Pilgrim eigentlich ist. Es geht um einen jungen Mann des gleichen Namens, der in Kanada lebt und der emotional sehr, sehr, sehr verunsichert ist und sich schwer Damen nähern kann und auch ganz, ganz große Schwierigkeiten damit hat, eine Beziehung, die noch gar nicht richtig begonnen hat, zu beenden. Es geht um Musik, es geht um Liebeleien, es geht um Beziehungsverstrickungen. Und das sind alles Themen, die mir persönlich normalerweise wirklich sehr gepflegt am Arsch vorbeigehen. Das Spannende an Scott Pilgrim ist, dass er dann eine Dame namens Ramona Flowers kennenlernt, die ihm wirklich jegliche Sinne raubt und er verliebt sich unsterblich in die. Es gibt allerdings einen Haken an der Sache, denn Ramona hat 7 teuflische Ex-Freunde, die alle mit unterschiedlichen Fähigkeiten ausgestattet sind. Und Scott wird erst gegen diese 7 Ex-Freunde antreten müssen, bevor er mit Ramona zusammen sein darf. Das ist jedenfalls die Perspektive. Perspektive der sieben teuflischen Ex-Freunde. Meine erste Begegnung mit Scott Pilgrim war nicht der Comic. Ich habe tatsächlich die neue Edition, komm gerne rein, die neue Edition von Panini, die farbige, kürzlich das erste Mal gelesen. Meine erste Erfahrung war der Film. Und ich würde aber gerne beim Comic zuerst ansetzen und glaube, Steffen, du hattest schon früher Berührungspunkte damit.
Also wie wir ja gerade schon gesagt haben, ich bin der Redakteur für die Comics, auch für die aktuellen Comics. Das ist die in Amerika die Jubiläumsvariante, die 10 Jahre nach dem Original rausgekommen ist und die in Farbe ist. Und ich wollte, als die damals rausgekommen ist, wollte ich die unbedingt machen, hat aber der Verlag gesagt, nö, ist ja gerade überhaupt kein großer Anlass. Und jetzt wurde sie quasi nochmal dann doch ins Programm aufgenommen, zu meinem ganz großen Glück, weil auf Netflix eine Animationsserie entstanden ist. Auf die gehen wir später nochmal ein, aber das war so der Anhieb. Und ich habe aber auch schon die Urversion als Redakteur in Deutschland betreut. Und die war eben in Schwarz-Weiß, war deswegen noch etwas Manga-esker, als jetzt der Comic überhaupt ist. Und ich konnte damals, als das Ding rausgekommen ist, weil das wurde in den USA gehypt wie überhaupt nichts Gutes. Ich konnte mit dem Thema gar nicht, hatte überhaupt nichts davon gehört. Und dann hat irgendwann mein Chef damals gesagt, hey, wir haben die Lizenz für Scott Pilgrim. Alle sind total neidisch, weil das in den USA abgeht wie Schmidts Katze. Und ich so, Scott, wer, was, wie? Und habe mich dann in diese Comics eingearbeitet und mit großem Widerwillen, weil ich tatsächlich überhaupt kein Manga-Fan bin und alles Manga-eske mir erstmal so ein bisschen suspekt ist. Also es gibt tolle Manga und ich habe mittlerweile mich auch mit dem Genre durchaus angefreundet in ein paar Bereichen, aber es ist nicht wirklich mein Ding. Und deswegen muss ich das als Redakteur machen? Ich wollte wirklich nicht. Ich hatte wirklich keinen Bock drauf. Und wie es so oft ist, wenn man mal so zum Glück gezwungen ist, dann entdeckt man eben doch wahre Perlen. Und ich habe mich dann damals eben in diese Geschichte reingefuchst und fand die sensationell. Einfach großartig, weil die Idee dahinter so völlig abgefahren ist. Du hast dieses Coming-of-Age, Teenage-Geschichte, die mehr Soap als irgendwas anderes ist. Aber dann durchzogen von völlig skurrilen Ideen. Allein schon diese bösen Ex-Freunde, gegen die Scott antreten muss, aber auch so wirklich weirde Geschichten wie die erste Begegnung mit Ramona Flowers, die in seinem Kopf stattfindet, weil Ramona Flowers ist eine Lieferkurierin für einen großen Internethandel und weil sie die einzige
Voldemort.
Ja, genau. Und weil sie die einzige Lieferkurierin ist, die in nicht ganz Kanada, aber zumindest in dieser Hometown von Scott Pilgrim gibt, hat sie unglaublich viel zu tun und muss deswegen Abkürzungen nehmen und hat herausgefunden, dass es eine Hyperraumautobahn gibt, die sie auf ihren Skates befahren kann, die durch Scotts Kopf geht. Und deswegen, ja, genau. Und deswegen taucht sie zuerst in seinen Träumen auf und geht ihm deswegen nicht mehr aus dem Kopf im wahrsten Sinne des Wortes. Und er denkt, ich muss sie unbedingt kennenlernen. Auf einer Party lernt er sie dann auch kennen. Und das ist eine der weirdesten Kennenlernaktionen, die jemals zwischen einem Jungen und einem Mädchen stattgefunden haben, weil das so, die beiden sich so spontan erstmal so gar nichts zu sagen haben auf dieser Party.
Man leidet schon mit.
Man leidet mit und dann ersinnt er einen total weirden Plan, um sie kennenzulernen, indem man nämlich bei diesem großen Internethandel was bestellt, damit sie das vorbeibringt. Und so, du denkst so, okay, das ist dein Plan. Sein Mitbewohner übrigens auch, das ist dein Plan.
Mit dessen Kreditkarte er das?
Mit dessen Kreditkarte, das ist dann die nächste weirde Geschichte. Er wohnt, weil er selber nichts auf die Reihe bringt. Er ist so im Amerikanischen sagt man ein Slacker, also so einer, der den ganzen Tag eigentlich nichts tut, aber damit total ausgelastet ist. Und deswegen hat er aber auch keine Kohle und deswegen wohnt er bei seinem Mitbewohner, bei seinem unglaublich gut aussehenden schwulen Mitbewohner, teilt sich mit dem auch ein Bett, weshalb ihn alle fragen, ist das so eine schwule Sache? Und er sagt, nein, aber wir teilen uns trotzdem ein Bett. Und außerdem bezahlt er alles, was ich tue. Also es gehört nichts da drin ihm. Und auch mit seiner Kreditkarte wird dann eben diese Lieferung bezahlt. Ramona kommt und er stottert sie im Prinzip nur an und sagt, wow, der Plan funktioniert aber. Und stottert sie nur an und aus irgendwelchen Gründen, die keiner genau weiß, lässt sie sich dann aber auf ein Date mit ihnen ein. Und das ist dann auch, wird auch von beiden als beschrieben, worst date aller Zeiten. Und trotzdem funktioniert es dann irgendwie und wird dann immer eine kompliziertere und kompliziertere und kompliziertere Liebesbeziehung oder Beziehungsgeschichte, weil er zu der Zeitpunkt ja noch eine andere Freundin hat, mit der er immer aufgezogen wird, weil sie erst 16 ist und er
was, 23.
23, 24 zu der Zeit. Und es ist einfach nur durchzogen von völlig schrägen Ideen, die dann aber so wunderbar in diese Geschichte reingebracht werden. Deswegen war ich damals einfach dann totaler Fan, als ich angefangen habe, mich mit dem Ding zu beschäftigen. Und ich konnte der Sache tatsächlich nur einen Punkt negativ benennen, und das war, dass die Charaktere manchmal sich brutal gleichen und ich echte Probleme hatte, die auseinanderzuhalten. Und diese Problematik ist mit der Farbversion komplett aufgehoben. Mhm. Und ich finde die kolorierte Version so unglaublich geil, dass ich total glücklich bin, dass wir die jetzt da angefangen haben. Und als ich jetzt den ersten Band durchgegangen bin, der ja gerade auch erschienen ist, da übrigens steht er auch, habe ich als erstes, als ich den durch den durch, weil ich jetzt das Ganze nochmal überarbeitet hatte, also Gott, ich hatte vergessen, wie genial das Ding ist. Ich hatte wirklich vergessen, wie genial das Ding ist. Und es gehört halt auch in den Bereich jener Comics, die leider in Deutschland niemals so angekommen sind, wie sie in den USA und Kanada angekommen sind. Also war damals so ein kleiner Hype, aber eben nur ein kleiner Hype, und ich finde es einfach nur wahnsinnig gut.
Ich konnte mir nie vorstellen, also ich habe jetzt den Comic zum ersten Mal gelesen, als er in Farbe war, denn ich konnte es mir in Schwarz-Weiß nie vorstellen. Hab den Film vorher gesehen, fand den fantastisch. Der ist wochenlang rauf und runter bei mir zu Hause gelaufen, weil er so ein paar Elemente vereint. Wir sprechen ja später noch über den Film, da können wir da nochmal drauf eingehen. Aber das hat mich komplett angesprochen. So, das war komplett meins. Und hab einmal in die Schwarz-Weiß-Comics reingeguckt, hab gedacht, nee, ach, du kennst den Film, dann ist ja vielleicht auch gut. Und bei der Farbvariante bin ich ganz bei dir. Ich kann es mir nicht vorstellen, das jetzt nochmal in Schwarz-Weiß zu lesen.
Fast dasselbe wie bei Andreas. Ich habe auch eine wirklich sehr, sehr enge Bindung zu diesem Film und liebe den über alles. Das war auch meine erste Begegnung mit Scott Pilgrim. Auch deutlich bevor ich wusste, dass es eine Adaption von einem Comic ist. Ich schaue diesen Film tatsächlich traditionell immer dann, wenn es mir sehr schlecht geht. Das heißt also, wenn ich besonders traurig bin, wenn was besonders auswegslos ist, also kein Witz, wenn ich am Boden bin, dann mache ich mir abends noch Scott Pilgrim an und lass den laufen, weil dieser Film eine derartige Lebensfreude und eine derartige Wärme versprüht, dass der mich immer irgendwie hochzieht. Deshalb hatte es der Comic erstmal schwer bei mir. Und ich habe auch seinerzeit, nachdem ich den Film gesehen habe und dann das Original lesen wollte, erstmal mit dem schwarz-weißen Original anfangen wollen. Und mir ging es genau wie Andreas. Ich bin nicht reingekommen. Es hat nicht gezündet. Und diese Welt brauchte für mich Farbe, nachdem ich den Film schon gesehen hatte. Und ich habe auch einen Eindruck, woran das liegt, und würde jetzt den Übergang zum Film langsam einleiten. Wir werden, glaube ich, noch ein paar Mal hin und her springen.
Müssen.
Genau, müssen auch auf jeden Fall. Ich habe gerade schon mal gesagt, dass dieses ganze Seifenoper-Ding und Gefühlsduselei und die Komplexität so von das habe ich alles weit hinter mir gelassen. Ich habe zwei Kinder, bin seit 2013 verheiratet, bin sehr, sehr froh, dass das nicht mehr mein Problem ist. Deshalb finde ich da nicht mehr wirklich rein.
Ich dachte, das sei dein Problem.
Ja, das.
Später. Später.
Du wolltest das nicht vor den anderen sagen. Aber was ich schon damals absolut genial an Scott Pilgrim fand, es zieht seinen Humor sowohl Film als auch Comicvorlage. Und der Film ist da extrem nah dran.
Sehr nah.
Extrem nah. Es gibt wenig Comic-Adaptionen, vielleicht noch Sin City von Rodriguez, die so nah am Original dran sind und wirklich versuchen, Panel für Panel Einstellungen und auch so komisches Timing zu übersetzen. Und es kommt einem wahnsinnig witzig und überzogen vor, wie diese Dialoge sind. Wie lakonisch und einsilbig und merkwürdig, diese Dialoge. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es an meinem komischen Freundeskreis liegt. Ich finde das aber gar nicht so unrealistisch, sondern mega authentisch. Das heißt also, dieser Pac-Man-Dialog, wenn er Ramona kennenlernt auf der Party, das, also so habe ich das auch versucht. Und genau so bin ich auch zerschellt.
Aber du bist verheiratet.
Das hat ein paar Jahre dann gedauert. Also da musste ich sehr, sehr viele komische Pac-Man-Dialoge führen, bis das geklappt hat. Und aber ich fühle das echt. Und ich find's nicht deshalb lustig, weil es so weit von der Realität weg ist, sondern so nah an meiner dran.
da gehe ich komplett mit.
Bis auf die Kämpfe.
Wieso? Ich kämpfe mehr wie Bud Spencer, wenn ich muss.
Gut, Scott mehr wie Terence Hill. Das ist
ja. Na, aber die Gleichheit von Film und Comic ist mir auch sofort aufgefallen. Ich hatte den Band gelesen für die Vorbereitung heute und hatte dann gar nicht so das Bedürfnis, den Film nochmal zu gucken, zumindest das erste, was ist das? Die ersten 45 Minuten oder so, die da abgebildet sind, weil ich das Gefühl hatte, das habe ich gerade nochmal gesehen. Hat mich aber auch ehrlicherweise ein bisschen enttäuscht, denn ich bin großer Edgar Wright-Fan, der Regisseur des Films ist. Und ich hatte ihm immer so viel davon zugeschrieben und habe jetzt gelernt, stimmt gar nicht. Findet man alle schon im Comic, also so was so optischen Witz angeht, was Wortwitze angeht. Alles das ist schon in dem Comic drin und hat er sehr gut adaptiert. Habe ich ihm aber bisher immer zugesprochen. Das macht seine anderen Filme nicht schlechter und auch den nicht. Aber war dann schon so ein Moment, wo ich dachte, ach schade, ich mochte ihn doch immer so. Ich hätte mir gewünscht, er hätte sich das alles ausgedacht. War wohl nicht.
Der Film lebt natürlich auch noch von einem sensationell guten Cast, das muss man einfach auch sagen. Ja. Brutal gut die schauspielerische Besetzung und aber auch die Umsetzung der Figuren. Und der Comic wurde damals so ein bisschen beworben mit ein Videospiel als Comic. Also du hast diese Soap-Elemente, die quasi so diese Zwischenstory machen, und dann hast du die Kämpfe, die wirklich auch so videospielmäßig daherkommen. Und deswegen ist das Ganze auch so bunt und quietschig, und deswegen war mir das damals eben auch zu schwarz-weiß. Und ich bin so froh, ich sag's nochmal, dass wir da jetzt diese Farbversion haben, die dann natürlich auch in dieser Farbigkeit auch diesem Film entspricht. Allein schon, dass Ramona Flowers ständig ihre Haarfarbe wechselt, was im Film super rüberkommt. Das ist auch immer so pink und schräg und alles Mögliche, weil sie wirklich auch eine schräge Person ist. Und im Comic hast du das immer nur in der Beschreibung. Du siehst Scott, der sie so anguckt, du hast wieder eine neue Haarfarbe. Und du kannst das nicht miterleben in dem Schwarz-Weiß-Comic. Und in dem Farb-Comic bist du da eben in Real-Time dabei. Und das ist einfach, ich hätte es niemals so gedacht, aber es ist ein völlig anderes Lesegefühl als mit dem Schwarz-Weiß-Comic. Und der Film damals, der hat mich natürlich sehr, sehr, sehr begeistert, weil der war überhaupt der Anlass, dass wir damals überhaupt die Comics in der ersten Version rausgebracht haben. Und ich habe den gesehen und dachte, Gott, ist das eine gute Comic-Verfilmung, und Gott, macht das Spaß, den anzuschauen. Und was für mich auch sehr interessant war, die deutsche Firma, die den adaptiert hat, die hat damals tatsächlich unsere Übersetzerin angesprochen, sie soll doch bitte das Filmskript überarbeiten, also die Adaption überarbeiten, damit man denselben Tonfall reinbekommt wie im Comic, notabene. Das habe ich sowas überhaupt noch nie davor erlebt gehabt.
Das passiert quasi nie.
Und deswegen die Sandra Kentopf, die ist, soweit ich weiß, auch im Abspann des Films genannt. Müssen wir mal in die DVD reingucken, ob sie da auch drin steht. Aber beim Film war sie im Abspann genannt, was ich sensationell fand.
Richtig cool, ja.
Das habe ich überhaupt noch nie erlebt davor. Und ich glaube danach auch nicht mehr, weil das ist so richtig. Also sehr, sehr, sehr viele Sachen, die da auch richtig gemacht wurden und in dieser Kombination Film-Comic super funktioniert haben. Was man leider von der jetzigen Netflix-Serie nicht behaupten kann, um gleich mal den nächsten Sprung zu machen, die wiederum, der ich es natürlich verdanke, dass wir jetzt überhaupt diese Farbversion vor uns haben, weil ich zum Anlass genommen habe, das nochmal bei Panini überhaupt aufs Tableau zu bringen, sagen, wir haben ja jetzt mit Netflix-Adaptionen von Comics eine relativ gute Erfahrung gemacht, lasst es uns doch mal hier nochmal versuchen, weil diese Farbversion jetzt schon so lange brach liegt und das zum Glück funktioniert hat, aber tatsächlich meines Erachtens diese Netflix-Adaption nicht funktioniert, weil man ist da vom Comic weggegangen. Wir haben gerade gesagt, dass der Film selber sehr nah an der Comicvorlage dran ist, eine sehr tolle Adaption ist. Und irgendwie wollte man das für die Netflix-Serie nicht machen, die eine Animationsserie ist, also nicht eine Realverfilmung. Und irgendwie hat man sich dann gedacht, okay, wir müssen mit einem anderen Plot einhergehen. Und so ist die erste Episode der Serie ist tatsächlich entsprechend dem ersten halben Comic, glaube ich, oder vielleicht auch dem ersten halben Comic und zum Ende hin wird es dann anders. Und zwar hat man sich gedacht, ich möchte da jetzt nicht den Inhalt spoilern, aber hat man sich gedacht, okay, wir gehen jetzt mit Scott in das Multiversum und wir haben dann ganz viele Scotts mit verschiedenen Ideen und die Basisidee war, glaube ich, und das ist eigentlich eine ganz lustige Idee, wir haben am Ende des ersten Comics, den ersten Kampf gegen den ersten bösen Ex-Freund von Ramona. Und da siehst du dann, okay, so wird das weitergehen, aber in einer Steigerungsform bis zum Endgegner. Und Scott ist der größte Kämpfer auf dieser Videospielebene, den es überhaupt, zumindest in dieser Stadt, gibt. Und deswegen hat er dann auch plötzlich unglaubliche Skills, von denen man vorher nichts wusste. Übrigens auch so eine schräge Sache dann ist, wenn er die Kämpfer besiegt hat, verwandeln die sich in Coins. Und der Erste gibt nur so ein paar Cent-Coins, also ganz, ganz kleines Geld.
Nicht genug für den
nicht
Bus
genug für den Bus, genau. Und
Ramona gibt ihm noch was dazu.
Ramona gibt ihm, oh, ich hätte gedacht, das gibt mehr. Und bei der Animationsserie, so viel darf man und muss man, glaube ich, verraten, verliert er den ersten Kampf. Und dadurch geht das Gesamtkonstrukt in eine völlig andere Richtung. Und plötzlich befinden wir uns im Multiversum wieder mit verschiedenen Ramonas und mit verschiedenen Scotts. Und an und für sich eine nette Idee, aber wurde halt bei Marvel und DC schon ausgetreten und teilweise halt einfach besser. Also es ist teilweise enorm konfus, was dann in dieser Animationsserie abgeht und ich habe mir die bis zum Ende angeschaut und fand auch da sehr, sehr, sehr viele schräge Ideen drin, aber ich habe immer gedacht, schade, dass es nicht der Originalplot ist, der hier dann adaptiert wurde, was eben im Film so super gut gelungen war, aber sie haben wahrscheinlich gedacht, wir müssen was anderes machen, wir können die Geschichte nicht nochmal in derselben Form rausbringen.
Ja, absolut. Also wir wollten uns mal gut vorbereiten für einen Termin heute und haben dann versucht, Mittwochabend diese Netflix-Serie zu gucken. Und nach der ersten Folge haben wir gesagt, wir gucken mal weiter. Nach der zweiten haben wir gesagt, ja, vielleicht, also vielleicht wird's ja was. Und ich glaube, in der dritten haben sie uns dann verloren, da saßen wir beide nur noch am Handy. Und,
ihr kennt das.
Ja, ne? Und dann war klar, okay.
Alle am Handy, wenn wir hier reden.
Das ist vollkommen okay für mich.
Das Ding ist, mich hat's unterwegs auf. Ich werde es, glaube ich, trotzdem noch mal weiter gucken, weil ich alles zu dem Thema gesehen haben möchte und ich auch noch ein paar Aspekte interessant finde. Ich finde aber die Story-Abweichung, die finde ich sogar interessant, weil ich finde, dass die Filmversion eigentlich schon eine so bunte Überkante, also auch die Animationen sind ja geil, die Kampfchoreografien sind ja geil, das ist ja alles super anime-esk mit Speedlines und auch wie der mit Fade-Outs arbeitet, also häufig dann kommt ein Spot auf den Schauspieler, Hintergrund wird ausgeblendet, dann werden irgendwelche schrägen Pixel-Geschichten eingeblendet, das ist schon geil und deshalb habe ich mich gefragt, brauche ich eine Animationsserie und habe mir erst gedacht, boah, die Optik ist aber schon, das ist sehr, sehr gut produziert.
Absolut, ja, ist gut gemacht, ja.
Dann ist die Mucke halt nicht dieser räudige, geile Indie-Rock-Sound wie aus dem Kinofilm, sondern halt auch so moderner japanischer Pop-Rock eigentlich, so Idol-Kram.
Das wird im Laufe der Serie aber besser. Also da wird eine bessere Mischung draus. Also der Soundtrack ist gar nicht schlecht, fand ich.
Ich weiß auch nicht, ob das besser oder schlechter ist. Das ist, glaube ich, sind wir da weniger die Zielgruppe für und sollte eine neue Zielgruppe erschlossen werden. Und deshalb finde ich A spannend, dass man uns auch nochmal eine Alternative dazu anbietet, auch wenn die bei dir jetzt nicht gezündet hat. Dieses Multiversumsding kann ich noch nicht beurteilen. Was ich gemerkt habe, und ich bin jetzt kein großer Anime-Gucker, ich habe ein paar gesehen, aber dann halt auch schon meistens die, die sehr, sehr westlich auch vermarktet wurden, die, die Ghibli-Sachen, Akira, was man halt so gesehen hat. Und nicht so ganz wildes, krudes Zeug. Und ich habe halt mit der ersten Folge, die super nah an, an Comic und am Film dran ist, habe ich Probleme mit dem Pacing gehabt, weil beim Comic habe ich mir gedacht, wow, das sind jetzt 200 Seiten, ich hatte den Spaß meines Lebens. Aber das war ein Sechstel Film irgendwie. Ich hätte irgendwie gedacht, die erzählen danach noch weiter. Und das, obwohl du so lange daran sitzt, hast du eigentlich nur einen sehr, sehr kompakten Teil des Films gesehen. Und diese erste Folge von 25 Minuten gucke ich. Und es ist halt, und das ist ein Problem meiner Sehgewohnheiten. Das ist nicht schlechter. Aber das Timing ist anders und damit ist das komische Timing auch anders, weil es sehr viel mehr Stille gibt. Die Dynamik gerade von Michael Cera, von dem Hauptdarsteller, wirkt sehr diese komische durch das Staccato, durch das schnell, oh, nee, das war ich nicht und ist er wieder weg, wie Bugs Bunny. Und das ist halt super entschleunigt und alles guckt sich minutenlang an. Und ich weiß, dass das sehr japanisch ist, aber das ist nicht mein Ding. Ich glaube aber schon, dass es Leute gibt, die 20 Jahre jünger als wir sind und mit denen das mehr spricht als der Film.
Ich bin auch sicher, dass es für die gemacht wurde. Also wir sind sicher nicht die Zielgruppe. Es war sicher die Idee, hier auch ein neues Klientel zu erreichen. Was ich nicht weiß, ist, ob die Serie in den USA wirklich gut angekommen ist. Da hab ich irgendwie nichts dazu eruieren können. Und wo ich größte Zweifel habe, ist, ob du mit der Serie ein jüngeres Klientel rüber zum Comic ziehen konntest. Ich glaube, dass das tatsächlich schwierig ist und dass es das tatsächlich auch ein Problem ist, was wir jetzt bei der Vermarktung dieser Neuauflage haben, die ja auch sehr diesem Manga-Stil, Anime-Stil so ein bisschen propagiert, ohne wirklich Manga-Anime zu sein. Und wir wissen ja, dass die Manga-Anime-Kids dann immer Probleme haben. Ist nicht aus Japan, ist nicht von hinten zu lesen, ist kein Manga-Anime. Die Comic-Leser, die Graphic-Novel-Leser sagen, oh, aber stilistisch schon sehr Manga-Anime, ist nicht meins. Und da ist das Ding immer zwischen den Stühlen gefahren. Und in den USA hat man das damals, bei der Erstauflage, war das irgendwie gar kein Problem. Also da denken die Comic-Konsumenten, die Anime-Manga-Konsumenten denken anders. Die machen diesen Gap nicht. Damals in Deutschland, Riesending. Manga-Anime-Kids haben immer gesagt, ich lese überhaupt keine Comics. Also du weißt schon, Manga-Anime, also, ist schon auch, also Manga ist schon Comic, weißt du, ne? Ja, nee, ist nicht. Also ich lese kein Comic, ich lese nur Manga. Nee. Und
pfeift jemand wirklich oder ist das ein Klingelton? Weil Klingelton wäre okay, das wäre ein Versehen. Pfeifen würde ich mir verbieten.
Ich glaube, es war ein Klingelton.
Okay.
Ich habe mich nur gerade gefragt, welches Lied. Aber
Twisted Nerve, was nicht?
Ich war nicht Twisted Nerve. Ja, nee. Genau, also in Deutschland, wie gesagt, immer dieses Gap und jetzt funktioniert irgendwie der Gap andersrum. Jetzt sagen die Graphic Novel Leser, ja, aber ich schaue mir kein Anime an und dann hast du die wieder verloren. Und das ist auch so ein Ding, weiß ich nicht so richtig, in Amerika ist das ein bisschen anders, trotzdem weiß ich nicht, ob die Animationsserie funktioniert hat und ich weiß nicht, ob es in, die haben nämlich die Sache da auch nochmal neu aufgelegt, ob das ein Verkaufsschlager war, weil ich das irgendwie nicht so richtig, wir haben auch keinen Kontakt mehr so zu Onipress, wie wir damals hatten. Das heißt, ich weiß es einfach nicht, es würde mich interessieren, ich muss das mal noch eruieren. Irgendwann werde ich sicher die Sache rausfinden. Mir genügt im Augenblick, dass wir die Chance hatten, das Ding nochmal aufzulegen, endlich in der Version,
ja,
wie ich es gerne hätte. Und was ich halt als Redakteur auch schön fand, ich konnte so ein paar Sachen, die mir textlich damals, wie ich finde, nicht so 100% gut gelungen sind, mir und der Übersetzerin zusammen, da konnte ich jetzt nochmal rangehen und konnte nochmal ein paar Sachen verbessern. Man sieht ja dann auch mit etwas Abstand auch noch, wie es ist. Und wir hatten tatsächlich ein ganz großes Problem damals bei der Erstbearbeitung, dass wir nicht die Gesamtgeschichte vorliegen hatten. Und das ist ganz schwer, wenn du, weil da sind tatsächlich Referenzen am Anfang drin, auf den letzten Band, wo er Sachen vorbereitet hat. Und ja, wenn du das nicht weißt, dann kann dir das in der Übersetzung ganz leicht durchrutschen. Mhm. Und ich war sehr froh, dass ich da nochmal rangehen konnte und auch nochmal 2, 3 Gags einbauen konnte, verbale Gags. Das Original fand ich schon geil, hat mir viel Spaß gemacht, aber mit dem Teil, da bin ich jetzt nochmal so richtig Fan und glücklich damit geworden.
Sehr gut. Ich fand an der Animationsserie auf jeden Fall beeindruckend, welche Namen sie dafür rausgeholt haben. Synchronsprecher sind alle die aus der Verfilmung. Das haben sie wieder geholt. Edgar Wright haben sie wieder dafür ranbekommen. Wow, dass man das bis hierhin hört.
Das ist die Stimme.
Das ist, ja. Genau, also wir haben gerade draußen eine Lautsprecherdurchsage. Es ist ein Live-Podcast, deshalb ist das jetzt mit drauf. Und,
deswegen lachen auch immer, oder spielen wir das sonst immer ein, Leute, die lachen?
Nein, die spielen
wie so eine Sitcom.
Wie bei Alf, ja, weißt du?
Ja, ja. Jetzt lachen.
Ja. Also Michael Cera ist wieder Scott Pilgrim in der englischen Original-Synchro. Hast du Ramonas Namen gegenwärtig?
Ich versuche das die ganze Zeit auszuklammern, weil ich...
Okay.
Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank. Das so ist live. Das wir haben...
Konnt mir den schon damals nicht merken.
Das ist echt Lucas schlimm. Lee ist Chris Evans, der später Captain America spielt. Envy, Scotts Ex-Freundin, ist Brie Larson, die später Captain Marvel spielt. Also der Film ist Scotts kleine Schwester ist Anna Kendrick, die ja später ein Superstar wirklich wird. Und was sagst du? Genau, Wallace, der schwule Mitbewohner von Scott, beziehungsweise derjenige, der Scott mitwohnen lässt, ist Kieran Culkin, der Bruder von Macaulay Culkin. Also das Ding ist Oberkante, Unterlippe mit Leuten gefüllt, die ihre Sache richtig gut machen. Und du hast gerade schon mal angedeutet, dass es sehr, sehr viele Videospielreferenzen hat. Wer häufiger zuhört, weiß, dass mein Herz für Videospiele schlagen. Und es gibt halt zig Anspielungen, also von Round One Fight, Street Fighter Referenzen, Finish Him, wenn einer fertig ist, Mortal Kombat, das in Münzen zerborsten wird. Man hat die ganze Zeit so ein geiles Pinball-Gebimmel, sowohl im Film als auch in der Netflix-Serie.
Es gibt extra Leben, ja.
Es gibt extra Leben, schnelle Schnitte, extra Waffen. Ich glaube, eine meiner Lieblingsszenen ist, wenn Scott pinkeln geht und einfach die Melodie aus dem Feenbrunnen von Zelda läuft. Und er dann, komm ruhig rein. Ja, ja, wir können noch.
Wir fangen für dich nochmal von vorne an.
Ja.
Genau, also so.
Kannst du vorsichtig hier vorne rumgehen?
Genau.
Ohne uns das zu taggeln.
Komm ruhig durch.
Hallöchen.
Hi.
Habt ihr Pizza mitgebracht?
Dass du dabei auch so.
Ich muss bei Pizza schön immer an den Antilopen-Gang-Song denken, den Rest meines Lebens, glaube ich.
Ja, 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 das. Ja.
Aber wir waren gerade bei Scott Pilgrim und nicht bei der Antilopen-Gang.
Du hattest gerade von der geilen Szene, die dir so gut gefallen hat, dann ist mir eine andere eingefallen. Ramona hat nicht nur die Fähigkeit, diese Hyperautobahn durch Scotts Kopf zu nehmen, sondern die hat auch, was ich immer eins der geilsten Gadgets überhaupt finde, jetzt übrigens gerade auch bei Dead Boy Detectives, endlose Taschen. Und sie hat so eine Handtasche, wo sie wirklich alle möglichen Sachen und Waffen rausziehen kann. Und in einem ihrer ersten Kämpfe, die sie ausficht, ich glaube gegen Knives Chow, also die Zweitfreundin von Scott, da zieht sie so einen Harley-Quinn-Hammer raus. Aus dieser Tasche. Und allein diese Szene, die ist so großartig, dass ich, und sie zieht auch gerne große Schwerter und sowas daraus. Sensationell, das sind so meine Lieblingsszenen, wenn Ramona auftritt. Ja. Also Scott ist schon ein harter Fighter, aber leg dich nicht mit Ramona an. Das ist.
Für die Älteren, die Harley Quinn nicht kennen, ist wie die Tasche und der Hutständer von Mary Poppins.
Boah.
Wow.
Das war mehr für ihn als für die Zuhörer, glaube ich.
Ich glaube es auch. Alter Verwalter.
Okay,
den hatte ich mir aufgeschrieben vorher.
Ja. Ja.
Jetzt ist gemein, wenn ich dich frage, Steffen, aber Film oder Comic weiter vorne?
Comic.
Comic ist weiter vorne?
Definitiv Comic.
Weil bei mir sind es so ein paar. Also ich glaube, dass es, ich habe ja gerade gesagt, dass ich den Film in Momenten gucke, wo ich einfach zerfließe und dann mich auch nicht mehr aufrecht im Sessel hinsetzen will, um mein Buch aufzuhalten. Aber also ich habe auch gestaunt, wie etwas, was bei mir so hoch im Kurs ist, durch eine andere Fassung, die ich danach lese, wie das genauso eingefangen werden kann. Nee, was gefällt dir noch besser?
Der Comic ist bei mir deswegen nochmal höher. Wir sind zwar mit dem Film sehr nah am Comic dran, trotzdem ist natürlich sind die Möglichkeiten der Darstellungsformen im Film endlich und auch die Zeit, die du zur Verfügung hast. Und in dem Comic ist einfach viel mehr noch drin, also viel mehr obskure Ideen, viel mehr Weirdness, viel mehr abgefahrene Action, die du in diesem Film einfach gar nicht mehr unterbringen konntest. Also der ist zwar nah am Comic entlang, aber ist trotzdem eine Aneinanderreihung der Highlights. Mhm. Trotzdem gibt es dazwischen noch so viele kleine, auch Easter Eggs, Anspielungen und sonstiges, die du in dem Film einfach gar nicht unterbringen konntest. Und das ist das, was mich an dem Comic jedes Mal aufs Neue erfreut. Wenn ich selber wieder neue Dinge drin finde, wo ich so denke, du hast das Ding bearbeitet, hast du das reingeschrieben oder warst der Autor? Ich weiß es nicht mehr, aber wow, super Idee. Und das macht mir immer wieder aufs Neue. Du kannst den Comic immer wieder lesen und entdeckst immer wieder was Neues drin.
Da ich ja jetzt angefixt bin, welchen Veröffentlichungsrhythmus plant ihr für die weiteren Bände aktuell?
Also ursprünglich war mal dreimonatig und ich glaube, das konnten wir nicht ganz halten, deswegen wird es viermonatig werden oder irgendwas dazwischen, keine Ahnung. Aber soll etwa alle 3 bis 4 Monate ein neuer Band rauskommen und am Ende werden 6 sein. Ja. Was nicht der Fall ist, was ich persönlich schade finde, was aber auch wieder so ein Problem natürlich des deutschen Marktes ist, es gibt in den USA für jeden Band ein Variant Cover mit den bösen Ex-Freunden. Zum Start jetzt des Reruns haben wir für die Nummer 1 die böse Ex-Freund Variant Edition für Leipzig gemacht und die Restmenge, irgendwie so 20 Stück oder 30 Stück, die stehen jetzt hier noch in Erlangen am Panini-Stand rum. Das werden wir aber für die anderen Bände nicht machen. Da ist zu wenig Wunsch aus dem Handel, dass es da jedes Mal ein Variant gibt. Ich werde aber schauen, dass wir das als Gallery in den letzten Band reinbekommen, damit man wenigstens sieht, wie alle Variants ausgesehen hätten.
Ja, cool. Also da freue ich mich auch darüber, dass wir dann die Variants wenigstens noch haben. Aber ich glaube, ich nehme hier gleich noch einen mit. Das ist übrigens Matthew Patel für alle, die jetzt gerade zuhören, der natürlich auf dem ersten Band dann drauf ist. Andreas, du sagtest gerade, dass du ein Fan von Edgar Wright bist,
ja,
der für den Film ja verantwortlich ist. Was sind andere Filme von Edgar Wright, die man vielleicht kennt und wo man vielleicht, wenn man bis jetzt Scott Pilgrim nicht geguckt hat, so eine Idee hat, was da so die Bildsprache und das...
Ja, ich glaube, so ein Durchbruch war Shaun of the Dead ein paar Jahre vorher.
Ja.
Den wird wahrscheinlich fast jeder mal gesehen haben. In den letzten Jahren, ich überlege gerade, wie der hieß, in Last Night in Soho, war, glaube ich, das Letzte, was er so gemacht hat. Der war auch toll, hat mir sehr gut gefallen. Starken Horroranstrich.
Das war der mit Anya Taylor-Joy, ne?
Ja, genau. Der ist wirklich zu empfehlen. Und ansonsten hat er ja diese Cornetto-Trilogie.
Genau, also nicht nur Shaun of the Dead, sondern auch Hot Fuzz und mein Liebling wegen der unglaublichen Sisters of Mercy-Szene, At the End of the World, hieß er so?
Mhm. World's End.
World's End, danke.
Ja, wo die trinken gehen. Was wir gleich auch machen.
Aber ist ja eine Trilogie, gehört ja eh zusammen. Also
ja, eben. Ja, genau.
Aber das Publikum ersetzt Emu, der sonst alles weiß, eigentlich ganz gut, ne? Also weil es wär jetzt auch scheiß unhöflich, wenn wir das googeln gerade. Sonst sieht man das ja nicht, weil wir zusammengeschaltet sind. Dann kann ja mal einer heimlich googeln, während die anderen sabbeln und das wirkt dann super kompetent.
Bitte keine Betriebsgeheimnisse hier, danke.
Entschuldigung. Das macht kein Podcaster niemals so.
Ja, genau. Das ist, ja.
Hä? Andreas, was ist dein Lieblings-Scott?
Mein Lieblings-Scott?
Ja. Ist der Film weiter bei dir vorne oder der Comic?
Ich habe ja noch nicht alle Comics gelesen, daher enthalte ich mich
auch. Vielleicht ist es das, dass es bei mir jetzt noch der Gleichstand ist. Der Steffen hat Wissensvorsprung. Aber ich bin vor allem wahnsinnig gespannt, wie viel noch dazukommt. Ich habe mich gefragt, er hat dieses X-Men-Patch und darüber spricht er mit Ramona. Das war im Comic.
Im Comic, ja.
Aber im Film ist es, glaube ich, nicht. Und bei Netflix arbeiten es wieder. Also wenn du das alles so dicht hintereinander guckst, dann siehst du so, dass manchmal Details da.
Ich glaube, im Film sprechen sie nicht drüber, aber es ist an der Jacke.
Genau, das Patch ist dran, aber wird nicht thematisiert.
Im Film gibt es aber, also in der Animationsserie gibt es genau die Szene, wo sie drüber reden, sogar wortwörtlich. So, aber da hast du halt das Problem, nur in der ersten Episode, weil danach weicht es halt zu weit ab, sodass du dann diese Gags nicht mehr drin hast, die du sonst aus dem Comic hättest.
Extrem. Also ich finde wichtig festzuhalten, dass also ja, wir waren von der Netflix-Serie jetzt alle drei unabhängig voneinander und teilweise aus verschiedenen Gründen nicht so richtig überzeugt. Was man sich aber dabei gedacht hat, finde ich eigentlich nachvollziehbar. Es ist nämlich auch so, und das ist diskutiert worden, dass es schon wenig zu Ramonas Charakter passt, dass sie eigentlich sehr selbstbestimmt ist, sich von niemandem was vormachen lässt, aber dann das Selbstverständlichste auf der Welt ist, dass diese 7 Dachpappen kommen und sagen, du darfst nur mit Scott zusammen sein, wenn du gegen mich kämpfst. Verpiss dich, ich bin jetzt mit ihm zusammen. Ist was
Frage,
ist los mit
wer
dir?
Zur Hölle hat das fest, wer zur Hölle hat das festgelegt? So?
Genau. Und die Szene fand ich in der Netflix-Reihe halt sehr schön, ist die erste Abweichungsszene, wo Matthew Patels Erwartungshaltung dann dramatisch enttäuscht wird und er den Raum verlässt und Ramona auch wirklich nur schulterzuckend ihn stehen lässt.
Ja.
Also das war für mich eigentlich erstmal ein guter Auftakt und die Hitze, die das teilweise in der Internetdebatte abbekommt für diese Abweichung, die teile ich nicht. Also die Idee finde ich eigentlich pfiffig und nachvollziehbar.
Die Idee ist super. Ich finde tatsächlich nur die Umsetzung in der Folge partiell nicht. Wie gesagt, viele wunderbare, weirde Augenblicke drin. Aber da ist dann irgendwie, ich habe manchmal auch das Gefühl gehabt, dass die selber so den Faden verloren haben. Ja. Wo soll die Geschichte jetzt eigentlich hinführen? Und was ja noch ein weiterer Punkt ist, weiß nicht, ob man das spoilern darf oder soll, weiß ich nicht so. In den Folgeepisoden spielt Scott eigentlich fast keine Rolle mehr, bis dann zum Ende von der Serie. Der taucht zwar schon immer wieder auf, aber eigentlich der Fokus mehr auf Ramona und den anderen Figuren. Was im Comic faktisch eigentlich auch so ist, dass die Hauptfigur, wenn man es genau nimmt, Ramona ist. Weil sie einfach die anderen auch als Charakter vom Design her, von der Anlage her einfach voll an die Wand spielt. Hm. Vielleicht war das auch so eine Idee, wir müssten eigentlich Ramona endlich mal als Mittelpunkt des Ganzen sehen, aber trotzdem haben sie ja das Ding unter das Signet Scott Pilgrim gestellt, klar, weil es natürlich bekannt ist, aber eigentlich müssten das die Ramona Flower Files sein oder irgendwas was dieser Art. Wie gesagt, die Idee dahinter, super, die schrägen, skurrilen Einlässe darin, sensationell, aber irgendwie nicht so rund, nicht so durchdacht, nicht so begeisternd wie der Comic und der erste Film in meinem Denken, in meiner Meinung.
Gehe ich mit bei dem, was ich gesehen habe. Ich werde es aber nicht zu Ende gucken. Dafür mache ich kein neues Netflix-Abo. Aber du kannst ja berichten, wenn du dann durch bist.
Genau, ich war nicht so willensstark wie du und meine Kinder haben gejammert, weil sie noch Sonic Prime weitergucken wollen. Also, das heißt, ich werde es noch zu Ende gucken, bin noch interessiert, aber ich finde super wichtig, dass mit Fug und Recht Dinge daran zu kritisieren und nicht gut zu finden, auch wenn die subjektiv sind, aber sich von diesem in Anführungsstrichen Anti-Woken-Geblubber abzuheben, was eigentlich so das Grundrauschen an Kritik zu dieser Netflix-Serie ist und das ist unprogressiver und nicht zutreffender Unsinn. Ja, absolut. Wir haben eigentlich jetzt noch 3 Stunden Zeit, weil wir ja jetzt nicht an die
Ladebühnenzeiten
gebunden sind.
Normalerweise möchte gehen unsere Podcasts so lang, ja?
Genau. Möchte irgendjemand zwischendurch piepen? Nein. Wir danken euch ganz herzlich, um das auch nochmal festzuhalten. Wir haben zuerst, bevor wir Stühle hatten und Zugang zu Stühlen, das war ein sehr kurzfristiges Abenteuer, gerade noch kontempliert auf der ersten Tischreihe dieses Hörsaals Platz zu nehmen. Aber Steffen hatte weniger Hörsälchens. Steffen hatte weniger Vertrauen in die Integrität der Tische als ich. Und da haben wir noch gesagt, also als ob wir hier alle Reihen voll bekommen. Und das ist jetzt aber doch der Fall. Es sind richtig viele Leute erschienen. Und ich habe nur sehr wenige einschlafen sehen. Das heißt also, es schien euch halbwegs zu gefallen. Und wir möchten euch ganz herzlich dafür danken, auch für die gewinnbringenden Zwischenrufe. Ja.
Was uns zu dem Punkt bringt, was wir natürlich normalerweise bei einem Podcast in der Form nicht machen können, es sei denn, wir würden ihn live machen und die Chats anschauen.
Jetzt bin ich gespannt.
Aber wir könnten jetzt tatsächlich, auch wenn das hinterher im Podcast wahrscheinlich geschnitten wird, aus A, rechtlichen Gründen und B, auch aus produktionstechnischen Gründen, aber ihr könntet natürlich jetzt Fragen stellen zu dem, was wir hier erörtert haben. Wollt ihr irgendwas von...
Was erwartest du für Fragen, dass ich schneiden muss?
Es geht dabei tatsächlich
um die
Rechte der Menschen an Gesagten.
Was ihr jetzt fragt, landet auf der Aufnahme.
Ich würde es eher technisch sehen, weil ich weiß nicht, ob aus der letzten Reihe man das so gut hört wie aus der ersten.
Wiederhol's doch.
Ah, wiederhol's doch. Ja, also, ist auch egal. Habt ihr denn überhaupt, das ist ja die erste, habt ihr Fragen, die entweder, siehst du mal, geht schon mal, los.
Da kommt doch das Mikro hin.
Wow.
Und unser Jurist Andreas Wolf hat auch geklärt.
Frage, wann kommt denn circa diese Podcast-Folge raus?
Moment.
Eine sehr gute Frage.
Sie kommt raus am 10. Juni. Das war ja einfach. Auch gar nicht so verfänglich.
Finde ich übrigens gut, wenn das am 10. Juni rauskommt und er drin ist mit der Frage, wann kommt denn das raus? Das heißt,
eigentlich wird es, wenn es jetzt nicht am 10. Juni kommt. Nee,
weil eigentlich müsste dann unsere Antwort ja jetzt heißen, vorausdenkend, heute.
Also für alle, die das jetzt an den Endgeräten hören, es wird am 10. Juni 2024 herausgekommen sein.
Boah, auch sprachlich korrekt. Ja.
Weitere Fragen?
Ja, bitte.
Was ist denn euer Lieblings-Cameo? Und wenn der tatsächlich so viele Gastauftritte, was ist bei euch da der Lieblings-Cameo?
Sehr gute Frage.
Oh fuck. Ich glaube, da muss ich euch tatsächlich mal kurz vorlassen, weil da muss ich echt grübeln.
Die Frage war, falls es akustisch nicht gut zu hören war, was unser Lieblings-Cameo, unser Lieblingsauftritt im Film ist. Ich gehe jetzt mal voraus, damit ihr bei, weil ja. Ihr seht gerade sehr angestrengt aus. Ich glaube, es ist, wenn das Licht auf der Bühne bei Clash at Demon Head angeht und Brie Larsons Song, den finde ich sehr, 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 sehr stark. Und das ist, glaube ich, so eins der Bilder, einer der Momente, die mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind. Und außerdem, das sehr, sehr schön, also das gehört auch zu diesem Szenenkomplex. Es gibt ja einen dämonischen Ex-Freund, der vegane Superpower hat. Und ohne das Fass jetzt aufmachen zu wollen, ich finde vegan Leben und Tierrechte zu achten, erstrebenswerte und gute Ziele, wie da aber verballhornt wird, dass es halt Menschen gibt, und die gibt es tatsächlich, die sich dann das als Etikett ans Revers stecken und sich damit als bessere Menschen produzieren. Das fand ich einen sehr, sehr gelungenen Seitenhieb. Und sind zwei Dinge, die ich auch sehr voneinander trennen würde.
Ist es nicht vegan?
Thomas Jane, der auch den Punisher gespielt hat bei der veganen Polizei, ist auch wundervoll, ja.
Ja, ich glaube, da gehe ich mit. Also auch den Dialog, den sie führen.
Ja.
Mit ja, Hühnchen ist nicht vegan. Eis ist auch nicht vegan. Oh. Das.
Sag's.
Sind Menschen vegan oder nicht?
Danke an Ariane. Wir haben die Kollegin von Nerd mit Nadel und von den drei Frauen in Comics. Wir haben nämlich die Tage auf der Wiese hier in Erlangen besprochen, ob Kannibalen vegan sind oder nicht, und haben festgestellt, dass es daran liegt, wie man Veganismus definiert. Und ich wiederhole, ich finde es ein erstrebenswertes Ziel, Tierrechte zu achten und Tierprodukte zu reduzieren. Aber wenn es darum geht, ist Kannibalismus unter Umständen vegan. Ja. Trotzdem illegal. Was? Weitere Fragen. Es droht zu eskalieren. Ja.
Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, weil ich diese Szene nicht mehr richtig in den Kopf bekomme, aber es ist im Comic und es ist auch im Film so, dass wenn Scott mit seiner Band, die er ja als unglaublich schlecht definiert, Sex Bomb, ja. Dieser Name macht mich immer kirre.
Weißt du, warum Sex Bomb heißt?
Ich hab's mal, ja, nee, warte, mach's, sag's.
Weil die Bomben bei Super Mario die Augen
genau,
haben, das sind Bob-Bombs.
Bob-Bombs, genau. Und es gibt diese eine Szene, wenn sie in ihrem Probenraum drin sind und zum ersten Mal spielen und Knives Chow so die Augen übergehen, weil sie
wenn sie so zu Sternen werden.
Ja, und die fand ich so sensationell und ich und der Song war auch so genial, aber ich krieg den nicht mehr im Kopf, wie der hieß, weil da sind ja auch ganz viele Songreferenzen drin. Ist ja so sensationeller Soundtrack auch bei dem Film, wirklich großartiger Soundtrack, aber ich krieg's gerade nicht mehr auf die Kette, aber das ist etwas, was bei mir sofort immer wieder, ich fand das so geil, fand so gut.
Ich vergesse auch immer nachzugucken, ob es der Sänger von Blur ist. Klingt so.
Frag das Publikum, das weiß das.
Weiß jemand im Publikum, ob es der Sänger von Blur ist, der dies, bitte? So hieße er, genau. Die Frage ist, ob er die Songs in Scott Pilgrim gesungen hat oder ob es einfach nur für meine sonst mit anderen Genres verseuchten Ohren gleichförmig klingt.
Komm an den Punkt, ich liebe diesen Soundtrack, aber ich habe den schon viel zu lange nicht mehr gehört. Deswegen ist das gerade so ein bisschen, wir kommen jetzt so richtig in den tiefen Nerd-Bereich rein und da beginnen die Sachen so ein bisschen neblig zu werden gerade. Heißt das, wir müssen langsam Schluss machen, weil die ersten gehen?
Ich glaube, ja.
Absolut.
Okay.
Aber wir haben jetzt auch einen guten Reifegrad erreicht einfach.
Dann
es hätte hier Licht gegeben. 45 Minuten im Dunkeln und du standest vorm Schalter. Danke, Thorsten.
Ja, dann?
Ja, dann.
Feierabend?
Das hat Spaß gemacht. Wir sollten das öfter machen.
Wir sollten das öfter machen. Ja, bitte.
Ich habe auch eine Frage.
Bitteschön.
Und zwar, als jemand, der weder Film noch Comic kennt, sondern als Taubhörer, der ist. Ihr habt jetzt immer wieder gesagt, was für eine große Rolle die Musik in dem Film spielt. Wie ist das in den Kreuzungen?
In dem Comic spielt das tatsächlich eine riesige Rolle. Also du hast teilweise Seiten, wo Scott oder irgendjemand richtig in die Seiten greift und hast dann so durchgängig so Noten, Zeilen, wo Noten drin sind und das wird richtig zelebriert da drin auch. Und teilweise sind dann auch Originalsongtexte, weil da wird viel gecovert drin, sind Originalsongtexte, die auch dann von uns nicht übersetzt werden, sondern die bleiben einfach so. Es gibt ein paar Sachen, die haben sie selber geschrieben, da kommt es auf den Inhalt an, da haben wir dann eine Übersetzung reingeschrieben, aber das Ganze ist wirklich schön, auch dieser Independent Rock Sound, auch sehr viel aus dieser kanadischen Szene und das macht echt geil, echt geile Sache und wie gesagt, guter Soundtrack dann auch zum Film dazu.
Man merkt schon beim Aufschlagen im Innenteil da schon Scott mit der Gitarre, mit seinem Bass.
Ja.
Und
um da kurz den wirklich super informativen Anhang nochmal zu zitieren, der Name Scott Pilgrim, das ist ein Song der Band Plumtree und Scott trägt ein Shirt der Band Plumtree und Brian O'Malley hat tatsächlich bei seinem coolen, schwulen Mitbewohner gewohnt und war ein Slacker und alles hat diesem Mitbewohner gehört und nicht ihm. Das heißt also, das hat tatsächlich auch einige autobiografische Komponenten. Die Kämpfe gegen die sieben dämonischen Ex-Freunde gehören möglicherweise nicht dazu.
Aber Plumtree ist auch seine Lieblingsband und die machen, haben gemacht, muss man inzwischen leider sagen, auch sensationelle Musik haben die gemacht. Richtig schön in dieser rotzige Punk, Post-Grunge Musik. Richtig, richtig schön, richtig gute Sachen. Kriegt man leider relativ schwierig was zu hören. Es gibt so ein paar Sachen online, die man sich anhören kann. Die Alben sind relativ schwierig zu bekommen inzwischen.
Weitere. Aber hat auch, also das ist geil produziert. I Hate You, Please Die von den Kontrahenten beim Battle of the Bands, ne? Ja, auch wunderschön. Matze, wolltest du noch was fragen? Bitte.
Comic lesen zuerst oder einen Film schauen zuerst?
Das wird wahrscheinlich interessant, weil die beiden ja zuerst den Film gesehen haben und dann den Comic. Bei mir ging es ja andersrum. Und ich würde tatsächlich den Comic zuerst empfehlen, weil man dann die Filmreferenzen besser zuordnen kann.
Ja.
Das wäre meine Empfehlung, den Comic zuerst zu lesen.
Gehe ich mit, ja.
Dito, ich hätte auch lieber den Comic zuerst gelesen.
Ja.
Nee, wir kriegen kein Geld. Wir hätten den Steffen jetzt auch schlimm genervt, wenn wir anderer Meinung wären. Von Herzen. Aber sind wir nicht.
mir wäre es egal, wenn ihr andere Meinung wärt, aber
genau,
aber
so kenne ich dich, ja.
Ja, aber es ist schön, dass wir da einer Meinung sind. Das ist
genau, also bei Moving Panels sind wir, falls ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, gern unterschiedlicher Meinung. Falls ihr hören möchtet, wie zum Beispiel Andreas Wolf und Steffen Volkmar ihre kulturelle Untauglichkeit dadurch bloßstellen, dass sie Howard the Duck nicht ausreichend würdigen, könnt ihr das in einer der
ersten... Ich finde, wir haben es durchaus ausreichend gewürdigt.
Oder wenn
wir haben ihm eine Folge gewidmet.
Oder wenn ihr erleben wollt, wie in Mattes etwas zerbricht, wenn er hört, dass ich die Turtles absolut scheiße finde, dann...
Er hat das wirklich gesagt, jetzt auch nochmal vor Zeugen.
Und wieder ist etwas zerbrochen, ich habe es wieder gehört. Das ist... ja. Heiteres rein und raus.
Aber das heißt ja auch, dass hier eine gewisse Dynamik drin ist.
Absolut, ja.
Ja.
Dass, wenn es zu intensiv wird, muss man auch mal einen Moment raus. Und jetzt wird es auch für uns zu intensiv, denke ich.
Ja. Jawohl. Ja. Deswegen, ich habe ja vorher schon darauf hingewiesen, dass man bei mir bei Comics und Bier reinschauen kann. Ich muss trotzdem noch einen anderen Werbeblock nachschieben, weil man ja nicht genau weiß, wie das mit dem Wetter da draußen ist. Ich habe im letzten Jahr mich richtig begeisternd in einen Comic über die Bierhistorie gestürzt, heißt Bier, die Graphic Novel.
Eingängiger Name.
Eingänge, und ist wirklich ein sensationeller Comic über die Bierhistorie von 10.000 vor Christi bis in die heutige Zeit. Und ich bin selber auch Biersommelier und konnte mich deswegen da auch so richtig mit Expertise reinfräsen. Und am Sonntag auf dieser vielleicht existierenden oder nicht existierenden Datev-Lounge-Bühne.
Hast du die Bilder von Wacken letztes Jahr gesehen?
Ja. Also theoretisch hätte ich am Sonntag da ein Panel, wo es eben um die Historie des Biers geht. Leider auch ohne Beamer, das heißt ohne Bilder, aber ich kann tatsächlich auch ohne Bilder darüber referieren, und es ist ein wirklich höchst interessantes Thema, basierend eben auch oder entlang geführt an dem Comic. Und das wird am Sonntag hoffentlich stattfinden. Ich weiß nur nicht, ob auf dieser vielleicht oder auch nicht existierenden Bühne oder ob wir uns dann wieder hier treffen. Aber falls jemand Interesse daran hat, schaut doch mal ins Programm, was die reinschreiben, wo sie mich dann hinschicken, und dann wäre ich doch froh, euch vielleicht noch ein zweites Mal zu Gesicht zu bekommen und mir ein bisschen über Bierpalaver zuzuhören.
Jawohl.
Kommt zahlreich, so wie ihr es heute gemacht habt, und ihr habt uns wirklich einen sehr, sehr großen Gefallen damit getan. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart.
Vielen Dank.
At Arizona State University, we offer a wide variety of degree programs online to match all kinds of interests and career aspirations. Programs that are taught by the same notable faculty who teach on campus and designed using innovative technology to improve learning outcomes and equip you for post-graduation success. That's why 87% of ASU online graduates indicated they were promoted at work or received an increase in salary after earning their degree. Find your program at asuonline.asu.edu.